Hallo, schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Folge Public Sector Insider. Ich bin Tanja Clement und auch diesmal erwarten Sie drei spannende Themen. Ausgerechnet in der Pandemie steht in Deutschland ein Superwahljahr an. Wir haben uns angeschaut, wie Wahlen auch unter Corona-Bedingungen sicher durchgeführt werden können. Politiker, Journalisten und Influencer, alle wollen sie ins Clubhouse. Spätestens seit dem Candy Crush-Skandal um Bodo Ramelow hat von der neuen Smartphone-App wohl jeder schon mal gehört. Aber was genau ist dieses Clubhouse und ist es den Hype wert? Unsere Einschätzung im Kommentar. Außerdem sprechen wir mit Jonas Rahl über die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und darüber, wie er den Umgang von Ämtern und Behörden mit der Pandemie bisher erlebt hat. Die US-Präsidentschaftswahlen sind uns im Gedächtnis geblieben. Zum einen wegen der zu erwartenden Auswirkungen auf internationale Beziehungen, aber vor allem wegen der langwierigen Diskussion um angeblichen Wahlbetrug. Besonders dem Briefwahlsystem standen Teile der US-Bevölkerung skeptisch gegenüber. Und das, obwohl in der Pandemie eine Abstimmung auf Distanz zur beliebten Lösung avanciert. Für das deutsche Superwahljahr 2021 können wir aus den USA eines lernen. Das Wichtigste ist, neben Sicherheitsaspekten, das Vertrauen der Bevölkerung. Was das für die Durchführung von Wahlen unter Corona-Bedingungen bedeutet, hat sich mein Kollege Benjamin Stiebel genauer angeschaut.
2021 ist nicht nur das zweite vom Coronavirus geplagte Jahr, es ist auch ein Superwahljahr. Kommunalwahlen in 2 Ländern, Parlamentswahlen in 6 Ländern und natürlich die Bundestagswahl stehen bevor. Und das vermutlich zu großen Teilen weiterhin unter Pandemiebedingungen. Doch wie geht eigentlich sicheres Wählen, wenn die Seuche sich dort am wohlsten fühlt, wo Menschen zusammenkommen? Zum Beispiel im zum Wahllokal umfunktionierten Klassenzimmer. Darf eine Wahl unter den derzeitigen Gegebenheiten nur als Briefwahl stattfinden? Muss sie womöglich ganz verschoben werden? Auf das ungewisse Datum, an dem die Normalität zurückkehrt? Eine Wahl zu verschieben ist leichter gesagt als getan. Es beinhaltet mehr als nur die Frage nach dem Urnengang. Daniel Hellmann vom Institut für Parlamentarismusforschung führt dazu aus:
Wir müssen, wenn wir an Wahlen denken, auch stärker an den Wahlorganisationsprozess denken, der eben deutlich eher auch anfängt. Es fängt an zum Beispiel bei der Unterschriftensammlung von kleinen Parteien, die jetzt eben durch die Corona-Pandemie erschwert ist. Das geht weiter bei der Kandidatenaufstellung, das geht weiter bis hin zur Wahlhelferinnenrekrutierung.
Sinnvoller sei es, Fristverlängerungen und Vereinfachungen an den Stellen zu ermöglichen, wo Menschen zusammenkommen. So geschehen in Rheinland-Pfalz, wo die erforderliche Unterschriftenmenge für den Wahlkreisvorschlag von 125 auf 50 Unterschriften herabgesetzt wurde. Professor Dr. Christoph Bieber vom Center for Advanced Internet Studies gibt in Bezug auf eine Verschiebung von Wahlterminen zu bedenken:
Wenn wir Wahltermin sagen, meinen wir den Tag des Urnengangs oder aber den letzten Tag der Briefwahlperiode. Und je nachdem, wann die Kommunen die Unterlagen verschicken, kann es durchaus sein oder wird es durchaus so sein, dass man in den beiden Bundesländern auch jetzt schon wählt. Was mache ich denn dann? Also ich breche im Grunde einen Wahlgang ab.
Statt über eine Verschiebung könne man eher darüber nachdenken, Wahllokale länger offen zu halten, vielleicht sogar statt einem Wahltag eine Wahlwoche zu begehen. Eine reine Briefwahl hingegen ist ohnehin die äußerste Alternative. Der Rheinland-Pfälzische Landtag änderte zwar die Landesverfassung dahingehend, dass in Kreisen mit hohen Infektionszahlen eine reine Briefwahl möglich ist. Die eingegangenen Anträge aus den Wahlkreisen wurden jedoch allesamt abgelehnt. Dafür müsste das öffentliche Leben nämlich gänzlich zum Erliegen kommen, also auch Supermärkte und Apotheken schließen. Doch wie steht es eigentlich mit der digitalen Wahl als effiziente und sichere Alternative? Estland und Brasilien machen es schließlich vor. Sophie Born, Leiterin des Wahlamtes in der Stadtverwaltung Trier, schließt die kurzfristige Einführung für die anstehenden Bundestagswahlen aus.
Es muss auf jeden Fall sichergestellt sein, dass der Bürger und die Wähler Vertrauen in das System haben. Das ist grundwichtig und insofern müsste man es tatsächlich auf anderen Ebenen erst einmal ausprobieren, bevor man wirklich jetzt Bundestag und Landtag damit wählt. Da könnten zum Beispiel auch Jugendparlamentswahlen auch eine Idee sein, wo man das zum Beispiel durchführen könnte.
Schließlich habe man ja gerade erst in den USA gesehen, was passiert, wenn die Bürgerinnen und Bürger eben kein Vertrauen in den Ausgang einer Wahl haben.
Ins Clubhouse kommt nicht jeder. Das war schon in Kinderbüchern so. Für die Smartphone-App Clubhouse waren für den Zugang bisher zwei Dinge notwendig. Eine Einladung und ein iPhone. Und selbst wenn sich die App kürzlich auch für Android-Nutzer geöffnet hat, eine Frage bleibt. Brauchen wir wirklich einen Raum, in dem sich dieselben Leute treffen, die schon auf anderen Plattformen vernetzt sind, wo eher belanglose Themen mit ausschließlich der eigenen Bubble diskutiert werden? Kurz gesagt, ist Clubhouse den Hype überhaupt wert? Ein Kommentar von unserer Digitalisierungsbeauftragten Dr. Eva-Charlotte Proll. Sprecher ist Thomas Petersdorf.
Virtuelle Räume und Unterhaltung sind derzeit der einzig mögliche Weg, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Tiefgründigkeit und Informationsgehalt ist dabei gar nicht mal so wichtig, sondern eher Geselligkeit und der Austausch. Was früher in Kneipen, Hotelbars oder bei Kamingesprächen stattfand, suggeriert jetzt Clubhouse. Eine exklusive Smartphone-App, auf der jene Personen reden, die es vorher auch gern getan haben. Dabei bietet die App allerhand. Ablenkung, Entspannung und vielleicht ein bisschen Bestätigung zu Hause auf dem Sofa. Mal sitzen 3, mal 500 Leute in einem Raum und unterhalten sich ausschließlich per Ton, kein Video, zu digitaler Selbstoptimierung auf Instagram und Co. oder noch belangloseren Themen. Im Januar ging die App hierzulande viral, wie man im digitalen Zeitalter sagt. Anfragen zu Einladungen, sogenannte Invites, wurden in Büros und im Freundeskreis verteilt. Dabei trifft die App den Zeitgeist der neuen Normalität während des Lockdowns. Bodo Ramelow hat auf Clubhouse ausgeplaudert, dass er während des Corona-Gipfels mit der Kanzlerin Candy Crush spiele und diese als Merkelchen bezeichnet. Die App steht auch bei anderen Politikern und Journalisten hoch im Kurs. Das Sofa der Berliner Republik sozusagen. Ungeduscht und im Schlafanzug. Wichtig, man ist unter seinesgleichen und in seiner Blase. Auch politische Runden zu digitaler Teilhabe sind dort angesetzt. Natürlich nur für die, die mit Invite drin sind. Soll das Ziel ernsthaft sein, politische Diskussionen anzustoßen, die das Potenzial für die Titelseite des Politikteils haben? Das glauben eben nur jene Erwähnten. Schlimm genug. Auch in Sachen Datenschutz ist die Plattform vorne mit dabei. Alle Gespräche werden auf amerikanischen Computern aufgezeichnet. Für den Zuhörer sind sie allerdings nur live verfügbar. Wer neue Leute zu Clubhouse einladen möchte, muss den Zugriff auf das Adressbuch freigeben. Das zukünftige Geschäftsmodell, so die Planung, sieht vor, dass die Zuhörer den Sprechern Geld geben können. Eine zusätzliche Sicherheitslücke. Wenn Hacker eine Handynummer kennen, können sie den Besitzer in der App ausfindig machen und ihn aussperren. Erschreckend ist, dass die App in den USA seit mehreren Monaten genutzt wird und neue Investoren findet. Allerdings machen sich dort Fremdenfeindlichkeit und Hass breit. Ein typisches Phänomen sozialer Plattformen, durch das auch Facebook und Co. gehen mussten. Regeln im digitalen Raum? Gibt es nicht oder werden vom Betreiber gemacht? Bleibt zu hoffen, dass der Hype am Ende der Pandemie hier in Deutschland wieder abebbt.
Wie es mit Clubhouse weitergeht, wird sich zeigen. Wie sich die deutsche Verwaltung in einer Pandemie schlägt, das können wir nach über einem Jahr Corona schon deutlich besser einschätzen. Jonas Rahe war in seiner Funktion als Direktor öffentlicher Hand bei Cisco quasi hautnah mit dabei, als die Behörden und Ämter sich letztes Jahr auf Homeoffice und Co. einrichten mussten. Mit meinem Kollegen Guido Gerd spricht er über seine Erfahrungen der letzten Monate und die fortschreitende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.
Herr Rahe, seit fast 12 Monaten läuft Deutschland pandemiebedingt im Krisenmodus. Aus Ihrer Sicht, wie hat die öffentliche Verwaltung diese Krise bislang gemeistert?
Also aus unserer Sicht hat sie die Krise erstaunlich gut gemeistert, weil in kürzester Zeit digitale Lösungen und hohe Flexibilität an den Tag gelegt worden sind. Ich kann mich entsinnen, wie da in kürzester Zeit Homeoffice-Infrastrukturen gebaut worden sind, zum Teil vorhandene Infrastrukturen umgewandelt wurden, um quasi diesen pandemiebedingten Anforderungen Rechnung zu tragen. Wir selber auch sind von der Nachfrage nach WebEx nahezu überrannt worden. Also wir mussten in den ersten Wochen Kapazität nachschießen. Also ich glaube, in Summe waren es fast die vierfache Kapazität, die da in den ersten Wochen und Monaten nachgefragt worden ist. Und das war einfach phänomenal, wieder auch alle Hand in Hand. Da herrschte eine große Solidarität zwischen, glaube ich, den Dienstleistern, aber auch auf der Kundenseite. Und wir haben in dem Zusammenhang auch viele Landesregierungen pro bono einfach kurz und schmerzlos unterstützt und sie auf unsere Infrastruktur draufgehoben, um ihnen überhaupt die Möglichkeit zur Kollaboration zu geben, zum Videoaustausch. Und das wurde auch dankend angenommen. Also wir haben etliche Landesregierungen, die dann kurzfristig ihre Krisenstäbe draufgehoben haben, um einfach erstmal arbeitsfähig zu sein. und sich dann im Prinzip im Nachgang Strategien überlegt, Pläne entwickelt, wie man das quasi aus dem Provisorium heraus auch in langfristige Strategien umwandeln kann. Bei dem Thema WebEx kam uns ein Stück weit zugegen, dass wir einen C5-Tester des BSIs für diesen Service hatten und damit das Thema Sicherheit ganz gut adressieren konnten und deswegen gerade im Verwaltungsumfeld das große Nachfrage gefunden hat. Aber es war eben nicht nur WebEx, sondern es ging dann auch um klassische Telefonieinfrastruktur, digitale Infrastruktur, Netzwerkinfrastruktur, Sicherheitsaspekte. Also all diese Aspekte haben da im ersten Schritt eine Rolle gespielt und das ging dann Hand in Hand.
Also hätten Sie es der öffentlichen Verwaltung in der Form auch zugetraut, dass man ad hoc ins Homeoffice wechseln kann und dann auch noch arbeitsfähig ist, so wie das ja in der Vergangenheit der Fall war?
Also wir haben natürlich auch vor der Pandemie schon mit vielen Verwaltungen über Homeoffice-Konzepte gesprochen und da war die Nachfrage und auch die Begeisterung sehr zurückhaltend. Also insofern war die Krise auch immer ein Katalysator dafür. Und man muss natürlich auch sagen, dass sie sowas nicht einfach aus der Hüfte zaubern. Natürlich kriegen sie über ein Provisorium gewisse Dinge hin. Aber um das wirklich nachhaltig aufzubauen, ist das natürlich auch eine große Herausforderung, die sie nicht einfach so hinkriegen. Man muss natürlich klar dazu sagen, Homeoffice ist schon ein kritischer Erfolgsfaktor, um soziale Distanz zu erreichen. Deswegen wird es politisch ja auch so intensiv diskutiert. Die Industrie ist da aus meiner Sicht viel weiter gewesen schon die ganze Zeit. Das hat aber nicht nur was mit digitaler Infrastruktur zu tun. Die ist auch notwendig. Ich glaube, wir alle merken, wenn das WLAN nicht vernünftig ist, wenn der Breitbandanschluss nicht vernünftig ist, gerade auch zu Hause, dann habe ich Schwierigkeiten, meinen Homeoffice-Service zu ermöglichen. Aber was nützt mir ein Homeoffice, wenn ich keine digitalen Prozesse habe? Also wenn ich quasi immer noch in Papierform unterwegs bin, dann nützt es mir ja nichts, wenn ich irgendwo im Homeoffice sitze, aber meine Papierunterlagen sind im Büro und werden dort genutzt. Ich muss meine Prozesse digitalisieren, das gehört dazu, digitale Infrastruktur. Und da was ganz entscheidend ist, ist natürlich auch das Thema Kultur. Also inwieweit bin ich eigentlich als Organisation auch bereit, mich mit diesem Konzept Heimarbeit, Telearbeit auseinanderzusetzen und nicht mehr über Präsenz zu führen, sondern mehr über Vertrauen und darüber, dass die Mitarbeiter in ihren Homeoffices ihre Arbeit auch schon machen. Und das hat natürlich auch verschiedenste Aspekte, inwieweit schützen wir die Mitarbeiter dann auch oder wie weit werden sie geschützt. Also wir hatten das am Anfang auch, dass das auch in Überlastsituationen führen kann. Also das muss man immer berücksichtigen. Das sind nicht nur technologische Facetten, sondern eben auch kulturelle und prozessuale Facetten, die man da bewerten muss.
2022 wird sich sehr, sehr viel um die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes drehen. Aus Ihrer Perspektive, wie bewerten Sie den aktuellen Umsetzungsstand in diesem Feld?
Ich glaube, dass das seinen Gang geht und es scheint so in Deutschland zu sein, dass wir erst ein Gesetz brauchen, um dann auch richtig in Bewegung zu kommen. Natürlich sind wir auch hier maßgeblich daran beteiligt, digitale Infrastruktur zu schaffen, weil die braucht es, um Online-Dienste, um Digitalisierung überhaupt erst möglich zu machen. Also insofern ging es auch hier darum, viele Grundvoraussetzungen zu schaffen, um überhaupt erstmal Online-Services notwendig zu machen. Natürlich kann man darüber diskutieren, sind die 575 Online-Services alle so relevant wie vielleicht die Ausweisthematik oder das Meldewesen. Also da gibt es ja auch ein paar sehr exotische Services darunter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser gemeinsame Anspruch, der sich dahinter verbirgt und das Thema, wie die Verwaltung das jetzt auch vorantreibt, gerade im föderalen Kontext, ein ganz essentieller Vorteil ist. Und ich habe schon den Eindruck, dass diese Prinzipien wie zum Beispiel EFA, also einer für alles, dass die tragen und dass die fruchten. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass das in die richtige Richtung geht. Und damit ist es ja dann nicht beendet. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, auch als, also jeder denkt dann so 2022, dann können wir einen Haken dran machen und dann ist es vorbei, sondern das ist ja ein lebendes System. Das muss weiterentwickelt werden. Und ich hoffe, dass dann viele dieser Erfahrungen, die da getroffen worden sind, dass viele der Infrastrukturen, die gebaut worden sind, dann auch genutzt werden können, um Services darüber hinaus zu digitalisieren. Und dass es dann sozusagen eine Haltung daraus entsteht, eine Haltung wird, mit der man dann weitermachen kann und das dann wahrscheinlich auch noch verbessern, optimieren kann, so wie man das im klassischen IT-Lifecycle eigentlich gewohnt ist.
Immer noch zeigen sich signifikante Schwächen der digitalen Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Bildung und des Gesundheitswesens. Was müssen wir hier tun?
Eine Grundsatzvoraussetzung hat die Bundesregierung in dem Kontext ja schon geschaffen. Sie hat in beiden Themenbereichen, sowohl Bildung mit dem Digitalpakt Bildung als auch im Gesundheitswesen, ja signifikante Konjunkturpakete auf den Weg geschickt. Also sozusagen die Grundvoraussetzungen, Mittel sind vorhanden. Und jetzt ist die große Frage, wie geht es mit der Umsetzung voran? Und ich denke, da kommen wir zum einen an die Herausforderung heran, dass wenn ländliche Bereiche nicht mit Breitband erschlossen sind oder mit 5G-Verbindungen, dann wird es schwierig. Das ist dieser Aspekt der digitalen Infrastruktur. Und ich glaube, hier erzähle ich auch kein Geheimnis, wenn Bundesrepublik Deutschland da einfach Gas geben muss, um das zu beschleunigen. Wenn man jetzt mal auf den Bereich der Bildung guckt, dann ist es natürlich echt frustrierend. Was da an digitalem Angebot zur Verfügung steht, ist natürlich einfach ernüchternd. Insofern können wir einen unmittelbaren Beitrag leisten, wie wir die digitale Infrastruktur in Schulen verbessern können, wie wir WLAN verbessern können. Und das ist natürlich in Deutschland eine Herausforderung, weil das ein föderaler Aspekt ist. Nichtsdestotrotz, da müssen wir was machen und wir haben einfach eine Plattform gebaut. Wir machen Digitalisierung einfach.de, wo sich Betroffene Hilfe holen können, Hilfe zur Selbsthilfe, aber auch Hilfsangebote, wo wir ihnen weiterhelfen. Was muss ich tun? Wie muss mein Förderantrag aussehen? Welche Lösungen könnte ich in Anspruch nehmen? Und das Gleiche machen wir im Gesundheitswesen auch. Da gibt es das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, wo auch wieder Mittel an der öffentlichen Hand oder den Krankenhäusern an die Hand gegeben werden. Und ähnlich beraten wir hier auch, wie können diese Mittel genutzt werden, um am Ende dann immer das Gleiche, wie kann ich digitale Infrastruktur ermöglichen, wie kann ich Cybersicherheit verbessern, wie können wir dieses Land am Ende des Tages besser machen. Und das ist etwas, was uns antreibt, was wir vorantreiben wollen und wo ich Hoffnung habe, dass die Regierung, aber auch dieses Land die Angebote annimmt und besser wird.
Das war Jonas Rahl im Gespräch mit Guido Gerd. Mehr vom Public Sector Insider gibt es in einer Woche. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.